Ja, schön euch zu sehen. Also nicht wundern, meine Augen sind heute ein bisschen trübe, mir geht's auch so, aber naja. Aber das Doping wirkt jedenfalls bei mir, also ich glaube, Predigen auf Doping ist erlaubt. Ja, lasst uns weitergehen in dem ersten Buch Samuel. Ihr könnt schon mal Kapitel 18 aufschlagen. Letztes Mal haben wir einen großen Kampf betrachtet, der ja auch irgendwie sprichwörtlich geworden ist. David gegen Goliath. Was ruft David dem Goliath da mutig zu? Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Ich glaube, selten ist jemand so schnell berühmt geworden wie dieser David und das in sehr jungen Jahren. David erschlägt den Helden der Philister und wird selber zu einem Helden. Und ich glaube, er gehört zu den ganz großen Glaubenshelden auch in der Bibel. Und wenn wir jetzt weiterlesen würden, würden wir merken, David zieht weiterhin gegen die Philister heran in den Kampf. Und er ist weiterhin unheimlich erfolgreich. Und um das Thema Erfolg soll es heute gehen. Besonders, wie gehe ich mit dem Erfolg anderer um? Da werden wir heute über Saul und Jonathan sprechen. Aber auch, wie gehe ich mit eigenem Erfolg um? Und da sprechen wir über David selbst. Saul hat ja eigentlich kein Problem mit dem David. Über Saul wollen wir zuerst sprechen. Es kommt erstmal eine Situation auf, die für ihn zum Problem wird. Und das lesen wir in Kapitel 18. Wir lesen da die Verse 5 bis 9. Und David zog zum Kampf aus, überall, wohin Saul ihn sandte, hatte er gelingen, sodass Saul ihn über die Kriegsleute setzte. Und er gefiel dem ganzen Volk wohl, auch den Knechten Sauls. Es geschah aber, als sie heimkamen, als David von der Schlacht der Philister zurückkehrte, dass die Frauen aus allen Städten Israels mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegengingen, mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen sangen in Reigen und riefen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr, und dieses Wort missfiel ihm. Und er sprach, sie haben dem David Zehntausende gegeben und mir Tausende. Es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Nun, Saul hat eigentlich kein grundsätzliches Problem mit Davids Ruhm. Ich meine, das können wir auch in der Geschichte so sehen, dass so manch ein König kein Problem hat mit der Popularität eines Untergebenen, besonders wenn der König sagen kann, er ist es erst durch mich geworden. Aber das Problem entsteht eben nach diesem Kampf. David wird größerer Erfolg als Saul zugesprochen. Und da lesen wir von seinem Neid. Und dazu auch die Befürchtung, am Ende nimmt er mir noch das Königtum weg. Übrigens, das hat man ja schon vorher gelesen, so wurde es ihm ja auch verheißen, aufgrund seines Versagens. Und wenn wir jetzt weiterlesen, würden wir merken, er bekommt dieses Problem nie wieder in den Griff. Ständig verfolgt ihn dieser Gedanke, dieser Neid. Und später lesen wir sogar, und Saul wurde Davids Feind sein Leben lang. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wir tun uns oft schwer mit der Größe und dem Erfolg anderer Menschen. Ich meine, was tut uns da besonders weh? Häufig sind es gar nicht so unsere Schwächen. Ich meine, wir wissen um unsere Schwächen und wenn jemand da besser ist, kommen wir vielleicht auch damit zurecht. Aber womit wir uns oft sehr schwer tun, ist mit unseren Stärken und dem Erreichten. Und wenn uns da jemand überflügelt, beliebter wird als ich, erfolgreicher wird als ich, wir vielleicht sogar den Rang abläuft. Und damit tun wir uns sehr häufig schwer. Und dann kommt Neid auf. Und vielleicht werden wir dann auch so ein bisschen kämpferisch. Ich glaube, es gibt kaum eine Gesellschaft, wahrscheinlich sind wir die Gesellschaft überhaupt, die sich so präsentiert. Ich glaube, das gab es vorher noch nie. Alles neu Beschaffte und Geschaffte wird irgendwo dargestellt. Alle sollen das sehen. Man möchte, dass man darüber redet. Wir zählen irgendwelche Klicks und auch irgendwelche Follower. Wir vergleichen uns und ja, da wird auch immer wieder Neid geschürt. Nun, vielleicht gehörst du nicht dazu, aber mir fällt schon auf, gerade im Neuen Testament, wie oft da über Konkurrenzgedanken gesprochen wird, über Rangstreit und dergleichen. Man nehmen wir nur die beiden Zebedäus-Brüder. Sie wollen zur Seite Jesu sitzen. Die anderen 10 werden unwillig, heißt es dort. Warum? Naja, sie würden auch am liebsten dort sitzen. Und wenn wir mal zählen würden, gerade Gemeinden, die sich gespalten haben, wir würden wahrscheinlich denken, naja, wahrscheinlich geht es um ihr Lehre und so weiter. Aber ich schätze fast, die meisten Spaltungen, die es gibt, da geht es um Macht und Neid. Wie war das bei Jesus selbst? Warum wurde er von den geistlichen Führern überliefert? Ich meine, der Pilatus bekommt das ganz schnell heraus. Da heißt es, denn er wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Und ich meine, das müssen wir uns mal vorstellen. Neidisch auf den Messias, auf seine Rolle. Nicht mal ihm gönnen wir seine Stellung und seinen Erfolg. Die Pharisäer und Schriftgelehrten wollten über ihn stehen. Das muss man sich vorstellen. Nun, wie geht Saul mit dem Problem um? Er versucht, den Gesalbten kurzerhand loszuwerden. Jedes Mal, wenn er ihn nur sieht, entbrennt sein Zorn. Er versucht, ihn sogar zu ermorden. Das gelingt ihm nicht, aber dann lesen wir in Kapitel 18, Vers 13. Darum entfernte ihn Saul aus seiner Umgebung. Da hat er sich gesagt, wenn ich ihn schon nicht komplett loswerden kann, dann will ich ihn wenigstens nicht sehen. Geschwister, das ist mal ein schlechtes Zeichen, wenn man den anderen nicht mehr sehen will, wenn man ihn ständig aus dem Weg geht. Ja, und das kann auch aus Neid geschehen, dass man jemanden aus dem Weg geht. Ich möchte uns vielleicht so eine kleine Hilfe mitgeben. Was kann man tun gegen so einen Neid? Ich denke, wir müssen einfach genauer hinschauen, was der Bruder wirklich tut. Schaut mal, wie es bei David war. Warum hatte David überhaupt den Kampf gegen Goliath aufgenommen? Wenn wir genau lesen, merken wir, es geht gar nicht darum, sich einen Namen zu machen, sondern er sieht einfach, dass Goliath das Volk Gottes verhöhnt und er merkt auch, keiner übernimmt Verantwortung. Deswegen hat er das gemacht. Warum wurde David Oberster der Kriegsleute? Wisst ihr, David war nicht auf Karriere aus. Überhaupt nicht. Saul sieht einfach, dass er gelingen hat und stellt ihn über sein Heer. Und vorbildlich zieht er jetzt vor Israel hin und her. Und was war mit seinem Dienst an Saul? Er hat ja immer wieder Musik gemacht, dass er sich beruhigt. Wisst ihr, das macht er weiterhin. Warum hat David Erfolg? In 18, Vers 14 lesen wir das. Und David hatte auf allen seinen Wegen gelingen und der Herr war mit ihm. Wisst ihr, das ist das Problem eines Neiders. Der kann nämlich nicht den Herrn im Bruder sehen. Das ist sein Problem. Er kann nicht sehen, dass der Erfolg vom Herrn ausgeht. Das sieht der Neider nicht. Und das ist sein eigentliches Problem. Und deswegen wird es auch in der Gemeinde oft unschön, weil wir den Herrn im Bruder eben nicht sehen. Nun, wie ist sein Ende? Zumindest in Kapitel 19. Und da sehen wir das sehr deutlich. Wenn wir den anderen nicht vorlassen, macht Gott Folgendes. Er wirft uns nieder. Und da haben wir eine sehr interessante Geschichte im Ende von Kapitel 19. Da finden wir Saul nämlich wirklich auf dem Boden liegend. Was ist geschehen? Saul jagt dem David nach. Er schickt immer wieder Boten. Das Interessante ist, die Boten gehen aus und fangen immer alle an zu weissagen. Und dann sagt sich Saul, da muss ich auch mal hinterher. Und mal gucken, was da Sache ist. Und er kommt nach Najot. Und da passiert Folgendes. Wir lesen das vielleicht mal. Kapitel 19, Verse 23 und 24. Und er ging dorthin nach Najot bei Rama. Und der Geist Gottes kam auch auf ihn. Und er ging weissagend weiter, bis er nach Najot bei Rama kam. Und er zog auch seine Obergewänder aus. Und er weissagte sogar vor Samuel. Und lag ohne Obergewand da jenen ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher spricht man, ist auch Saul unter den Propheten. Mich hätte schon gerne interessiert, was er dort geweissagt hat, sagt die Bibel uns hier nicht. Aber auf jeden Fall lesen wir, er legt seine Obergewänder ab. Das heißt, damit legt er auch seine Königswürde ab. Er muss ganz tief auf den Boden runter. Ich kann mir Folgendes vorstellen, was er vielleicht geweissagt hat. Vielleicht hat er über den Niedergang seines Königstums geweissagt und dass David emporsteigen soll. Vielleicht. Jedenfalls sehen wir, dass Gott diesen Saul unterwirft. Es gibt einen sehr interessanten Vers in der Bibel, Psalm 76, Vers 11. Denn der Zorn des Menschen muss dich preisen. Wisst ihr, Gott kann das machen. Er kann unseren Zorn nehmen und kann uns so niederwerfen, dass wir ihn am Ende preisen. Das sehen wir zum Beispiel bei Bileam. Bileam will das Volk Israel fluchen, kann am Ende nicht, er muss es segnen. Und so sehen wir, dass dieser Saul anfangen muss zu weissagen, damit David fliehen kann. Also ganz erstaunlich, was er tut. Also das dürfen wir wissen. Wer das Gelingen des Bruders nicht ertragen kann, den wird Gott erniedrigen. Das ist so. Wenn wir das nicht leiden können, dass jemand anders mehr Erfolg hat, dann wird Gott uns erniedrigen. Er wird uns demütigen. Unbedingt. Ja, sprechen wir über Jonathan. Wir haben gerade Sauls Neid gesehen. Jonathan ist völlig anders. Da sprechen wir über seine Selbstlosigkeit. Die beiden Personen, David und Jonathan, wenn man sie zusammennimmt, sind ja sehr bekannt geworden aufgrund ihrer Freundschaft zueinander. Die ist wirklich außergewöhnlich. Und wenn wir das bedenken, für Jonathan ist ja David der Konkurrent auf den Thron. Und wir würden uns vielleicht sagen, vielleicht wusste er das ja noch gar nicht. Doch, in Kapitel 20 wird das sehr, sehr deutlich. Jonathan war sich dessen wirklich bewusst. Und doch denken wir bei dem Thema Freundschaft zuallererst an David und an Jonathan. Und wir lesen mal Kapitel 18, die Verse 1 bis 4. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David, dazu seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, sein Bogen und seinen Gürtel. Wir merken das ja später, David wird ja sehr viele Verbündete haben. Aber diese beiden, wie soll man sagen, das sind wirklich so Seelenverwandte. Da heißt es ja, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und zweimal wird hier über Jonathan gesagt, dass er David liebte wie seine eigene Seele. Kapitel 20 nochmal. Ganz eindrücklich auch später nochmal bei Jonathans Tod, was David über diese Freundschaft sagt. Er sagt, wunderbar war mir deine Liebe mehr als Frauenliebe. Ich weiß, da gehen die Frauen gleich ab. Aber es sagt sehr, sehr viel über die beiden aus. Eine ganz besondere Freundschaft. Wer mal das Buch der Sprüche ein bisschen genauer gelesen hat, der wird auch dort feststellen, da geht es ganz viel um Freundschaften. Zum Beispiel lesen wir dort solche Sachen. Wer viele Gefährten hat, der wird daran zugrunde gehen, aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder. Das ist in Sprüche 18, Vers 24 oder in Sprüche 17, Vers 17. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Ich habe ja den Eindruck, dass es unserer Gesellschaft immer schwerer fällt, gute Freundschaften zu pflegen. Man fragt sich vielleicht, warum ist das so? Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass wir zu sehr für uns leben. Ich merke das schon bei den kleinen Kindern, die zerstreiten sich vielleicht in der Schule und haben auch keinen Grund, sich dann irgendwie zu vertragen. Warum? Weil nachmittags geht ohnehin jeder seinen eigenen Weg. Hocken da vielleicht vom Computer, vom Fernseher, machen irgendwas, aber die spielen nicht miteinander. Und deswegen ist es denen manchmal herzlich egal. Und das ist eigentlich eine traurige Sache, denn die Bibel macht deutlich, dass gute Freundschaften einen sehr hohen Wert haben. Und gerade in der Not zeigt sich, ob man gute Freunde hat, ja, oder auch, ob man selbst ein guter Freund ist. Jonathan ist auf jeden Fall so einer. Und in diesem Freundschaftsbund, den die beiden machen, kommt es zu einer ganz besonderen Geste. Jonathan gibt David sein Obergewand, heißt es hier, und dazu noch seine Waffen. Wir haben es gerade schon gehört, mit dem Obergewand. Auch hier, Jonathan legt seine Königswürde ab. Er überreicht ihm dieses Gewand. Und das macht er freiwillig, im Gegensatz zu Saul. Und bei einer Waffenübergabe kommt es eigentlich nur bei einer Niederlage. Bei einer Niederlage übergibt man die Waffen. Und damit sagt Jonathan, und weißt du, und wenn du König sein wirst, ich werde dich niemals bekämpfen. Ganz erstaunlich. Jonathan ist wirklich ein selbstloser Mann. Wisst ihr, Jonathan ist aber nicht nur jemand, der den Erfolg des anderen annehmen kann, sondern was macht er? Er geht sogar ein paar Stufen zurück, damit ein anderer vortreten kann. Und das ist bei ihm so beeindruckend. Liebe Geschwister, das ist auch im Neuen Bund so. Da ist auch eine Art Freundschaftsbund zwischen uns geschlossen worden. Wir lesen zum Beispiel Folgendes in Römer 12, Vers 10. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Das heißt, das sollte unser Eifer sein, dass wir den anderen vorschieben, ihn hochheben, zurücktreten selber. So wird das hier im Neuen Bund formuliert. Letztes Mal hat der Immanuel ja schon gesagt, David erinnert uns ja auch an Jesus selbst, an den Sohn Davids. Wisst ihr, und im Neuen Testament gibt es das genauso. Da gibt es einen ganz besonderen Propheten, von dem Jesus selber sagt, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Wo die Leute sich sogar fragten, ist das nicht vielleicht sogar der Messias? Und dieser Johannes der Täufer, aber der hat eine ganz andere Selbstverständlichkeit. Zu ihm kommen alle möglichen Leute, aber was sagt er dort? In Bezug auf Christus sagt er, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, ich muss zurücktreten. Wisst ihr, und deswegen macht er auch folgende Dinge. Er zeigt auf Jesus, er ist das Lamm Gottes, seine Jünger verschwinden, laufen Jesus nach und er hält ihn nicht zurück. Und später auch ganz eindrucksvoll, da verschwindet er komplett von der Bildfläche. Er muss sterben. Und am Ende sehen wir nur noch Jesus. Das ist beeindruckend. Er tritt komplett zurück, damit Jesus ganz oben stehen kann. Und das sollten wir auch, was die Gemeinde betrifft, niemals vergessen. Es gibt manche, die meinen, in der Gemeinde könnte man sich auch besonders hervortun. Ist vielleicht etlichen gar nicht bewusst. Die tun sich so weit hervor, dass sie sogar den Rang Christi einnehmen wollen. Aber wisst ihr, unsere Aufgabe ist es, für Christus die Stufen herunterzusteigen. Immer weiter runter. Ein Nichts zu werden, damit Christus vollkommen aufleuchtet. Mir ist da George Whitefield ein großes Vorbild. Ich glaube, den kennen ja die meisten. Er ist ein großer Erweckungsprediger gewesen in England und Amerika. Und hier ein Gebet von ihm. Der Name Whitefield soll erlöschen, wenn nur der Name Christi genannt und gerühmt wird. Das ist beeindruckend. Ja, gehen wir nochmal zu Kapitel 19. Kurz noch eine Sache zu dem Jonathan. Wie tritt eigentlich Jonathan auf, wenn David angegriffen wird? Und das lesen wir in Kapitel 19, die Verse 1 bis 7. Ich lese mal vielleicht ab Vers 4. Es geht nämlich darum, dass Saul ihn töten will, den David, und dann heißt es Vers 4, und Jonathan redete Gutes über David zu seinem Vater Saul und sprach zu ihm, der König versündige sich nicht an seinem Knecht David, denn er hat keine Sünde gegen dich getan und seine Taten sind dir sehr nützlich, denn er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen. Und der Herr hat ganz Israel eine große Errettung bereitet. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest? Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans und Saul schwor, so wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Da rief Jonathan den David und Jonathan berichtete ihm all diese Worte. Und Jonathan brachte David zu Saul und er war wieder vor ihm wie zuvor. Eigentlich wäre das ja die Chance gewesen für den Jonathan, seinen Konkurrenten loszuwerden. Aber hier passiert etwas völlig anderes. In der Not verteidigt er David und zählt gerade das Gute auf. Er sagt ihm quasi, Vater, siehst du nicht, was Gott durch dieses Werkzeug gemacht hat. Und da merken wir wieder, wie selbstlos dieser Jonathan ist, dass er wieder den anderen ins Rampenlicht zieht. In der Gemeinde ist es so, glaube ich, da ist schon viel Unheil geschehen, gerade durch Verleumdung. Und oft ist es leider so, dass gerade bei vorbildlichen Christen das Haar in der Suppe gesucht wird. Das ist einfach so. Und es sagt dann sehr, sehr viel darüber aus, wie wir vielleicht den Bruder verteidigen, was wir über ihn sagen. Ich möchte euch einfach zwei Beispiele nennen. In der Brüderbewegung kam es sehr früh zu Spannungen und leider auch zu ganz, ganz schlimmen Spaltungen. Und da gab es auf der einen Seite zum Beispiel den Darby, auf der anderen Seite den Chapman. Und da hat man versucht, auch zwischen die beiden so einen Keil reinzukriegen. Und dann sagte Darby Folgendes über Chapman: Er lebt das, was ich predige. Und das ist ein Riesenkompliment. Obwohl andere die beiden als Konkurrenten verstanden, sagte er: Er lebt das, was ich predige. Ganz beeindruckend. Oder Whitfield über Wesley. Das waren ja die beiden großen Erweckungsprediger. Und bei der Erwählungslehre, da waren sie sich auch uneinig. Und viele haben die beiden auch als Konkurrenten gesehen. Und da gibt es diese interessante Situation, als Whitfields Anhänger kommen und ihm Folgendes fragen: Wir werden John Wesley nicht im Himmel sehen, oder? Und dann kommt die Antwort von Whitfield: Ja, Sie haben recht. Wir werden ihn im Himmel nicht sehen. Er wird dem Thron Gottes so nah sein und wir werden so weit weg sein, dass wir ihn nicht sehen können. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wie weit dieser Mann zurücktritt. Er sagt, sogar vor dem Thron Gottes werde ich ganz weit hinter ihm stehen. Also das ist eine gute Art, wie wir übereinander reden sollten. Ja, kommen wir zu der dritten Person, der David. Und da sprechen wir über seinen Demut. Wie geht David mit seinem eigenen Erfolg um? Und ich möchte hier zwei Punkte nennen. Zuerst, er lässt sich diesen Erfolg nicht zu Kopf steigen, sondern macht immer wieder auf seine Niedrigkeit bewusst. Und er macht das besonders, wenn ihm Unrecht getan wird. Das ist nämlich sehr auffällig. Es ist ja so, der Saul hält ihn mehrmals hin. Nach dem Sieg über Goliath soll er die Tochter von Saul bekommen. Und was macht der Saul da? Er sagt, du kannst sie bekommen, aber du musst weiterhin die Kämpfe führen gegen die Philister. Das macht er als Bedingung. Und dann sehr interessant, was David ihm dann dazu sagt, in Kapitel 18, Vers 18. David aber antwortete Saul: Wer bin ich und was ist meine Herkunft, das Geschlecht meines Vaters in Israel, dass ich Schwiegersohn des Königs werden soll? Dann ist es so, er bekommt die älteste Tochter dann doch nicht, die Merab. Und dafür wird ihm dann die jüngere angeboten, die Michael. Und auch hier wieder eine Bedingung: Du tötest bitte aber vorher 100 Philister. Wir wissen, kennen wahrscheinlich die Geschichte, daraus werden am Ende 200 Philister, die David dann erlegt. Und dann gibt er aber wieder eine interessante Antwort, wo er wieder so hingehalten wird. Und diesmal an die Knechte Sauls in Vers 23. Und die Knechte Sauls redeten diese Worte vor den Ohren Davids. David aber sprach: Ist es etwa in euren Augen etwas Geringes, Schwiegersohn des Königs zu werden? Ich bin doch nur ein armer und geringer Mann. Dieser Mann, obwohl er so hingehalten wird, betrogen wird, sagt von sich selbst, und zu Recht, ich bin eigentlich da ganz unten angesiedelt. Und wenn Gott mich nicht dazu gemacht hätte, was wäre ich schon? Er wüsste das. Er würde weiterhin bei den Schafen sein, wäre Hirte. Er sagt, ist das für euch etwas Geringes, dass ich plötzlich so ein Angebot bekomme? Also wirklich beeindruckend. Er weiß, all das Gelingen kommt letztendlich von Gott her. Und ich glaube, das ist eine gute Sicht auch für unser Leben. Ich glaube, es wird uns auch vor vielen Enttäuschungen bewahren. Und auch Momenten, wo wir meinen, jetzt steht mir doch dieses oder jenes von Seiten der anderen zu. Weil manchmal müssen wir uns das einfach sagen, wer bin ich überhaupt, dass ich hier groß Forderungen stellen kann. Nochmal ein Gebet von Whitfield. Und da sprach er kurz nach seiner Bekehrung, das sollten wir vielleicht bedenken. Er sagte: Himmlischer Vater, Bewahre mich um deines geliebten Sohnes willen vor dem Drang, aufsteigen zu wollen. Und hört jetzt genau hin. Gib, dass ich Beförderung hassen kann. Gib um deiner grenzenlosen Erbarmung willen, dass ich ein niedriges und verächtliches Leben lieben kann und nie versuche, die Glückseligkeit der kommenden Welt gegen das Glück der diesseitigen Welt einzutauschen. Das ist Demut. Sag Gott, halte mich gering. Halte mich da unten. Gib sogar, dass ich Beförderung hassen kann. Dass das überhaupt nicht mein Trachten ist. Dass ich verstehe, wer ich eigentlich bin. Eine zweite Sache, die mir bei David aufgefallen ist, er selbst beschäftigt sich gar nicht groß mit dem Ruhm und dem Erfolg, sondern worum kümmert er sich immer wieder? Um seine Aufgaben, die er hat. Wir haben das ja schon gehört, Gott gibt ihm immer wieder Gelingen. Aber was segnet Gott bei ihm ganz besonders? Wisst ihr, was er besonders segnet? Dass er bei diesen Rückschlägen sich nicht entmutigen lässt, sondern jede neue Situation annimmt und weitermacht. Und ich habe da auch an den Josef gedacht. Der ist da nämlich sehr, sehr ähnlich. Wisst ihr, er wird furchtbar verraten, kommt als Sklave nach Ägypten. Und was tut er dort? Da heißt es, er dient in aller Treue dem Potiphar. Dann etwas, ich weiß nicht, kann man vielleicht sagen, noch was viel Schlimmeres. Er wird beschuldigt, die Frau des Potiphars vergewaltigt zu haben. Und unschuldig kommt er ins Gefängnis. Und was macht er dort? Er lässt sich wiederum nicht entmutigen, sondern dient dort in aller Treue. Und da lesen wir auch immer wieder dasselbe Wort. Und der Herr schenkte ihm Gelingen. Und er hatte Gelingen. Weil er jede neue Situation wieder annimmt vom Herrn. Alle Rückschläge, er macht immer weiter. Es geht ihm einfach um die Aufgabe. Er guckt nicht darum, kriege ich hier Ruhm und Ehre. Er sieht, der Herr hat mir eine neue Situation vorbereitet und ich will sie wieder annehmen. Und das fällt mir schon auf, wie schnell wir Christen manchmal da aufgeben. Und ich kenne das ja auch von mir, sobald man keine Wertschätzung vielleicht bekommt, Leistungen nicht ausdrücklich gewürdigt werden, einem vielleicht sogar irgendwelche Hürden in den Weg gestellt, dann will man aufgeben. Dann ist man entmutigt. Aber wisst ihr, Gott segnet das ganz besonders. Wenn wir dann nicht aufgeben, sondern weitermachen, die Aufgaben wieder in den wirklich annehmen und das für den Herrn wieder tun. Und ich möchte es auch sagen, ansonsten werden wir im Christenleben auch nicht weit kommen. Denn wir haben ständig mit Enttäuschung zu tun. Ständig. Ständig. Dass mir ein Bruder oder eine Schwester krumm kommt, dieses oder jenes. Damit haben wir ständig zu tun. Und ständig kriegen wir auch vielleicht irgendwelche Hindernisse. Das gehört auch dazu. Ich kenne das auch bei mir persönlich, wenn ich da mal enttäuscht bin, vielleicht auch über eine Predigt, könnte man jetzt auch rätseln, immer, warum war das jetzt so, bist vielleicht einfach nur stolz oder was weiß ich. Es bringt mir einfach nichts. Wisst ihr, was mir dann weiterhilft? Dass ich die nächste Predigt in Angriff nehme. Und dann ist die alte Predigt vergessen. Dann mache ich einfach weiter. Eine neue Situation brauche ich. Ich muss weitermachen. Und das möchte ich uns einfach mitgeben. Lasst euch nicht enttäuschen von solchen Dingen. Strebt nicht ständig nach Anerkennung und solchen Dingen, sonst werdet ihr enttäuscht werden. Das ist so. Packt die neuen Aufgaben an, macht weiter. Ja, fassen wir alles zusammen. Wir lernen von David, bei eigenem Erfolg haben wir demütig zu sein. Bei dem Erfolg der anderen heißt es, selbstlos zu sein. Und die Bibel warnt uns immer wieder, seid nicht neidisch aufeinander. Und ich schließe jetzt mit diesem Vers aus Römer 12, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Ich will noch beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für dein Wort. Und wir können immer wieder neu lernen. Und Herr, worüber ich heute gesprochen habe, sehen wir ja ganz besonders in deinem Sohn, der sich wirklich erniedrigt hat, der sogar ans Kreuz gegangen ist, Herr. Da sehen wir die ganze Demut, der immer danach getrachtet hat, deinen Willen zu tun. Und wir beten, Herr, für solch eine Einstellung, dass wir wirklich von Herzen demütig werden. Und wenn jemand erfolgreicher ist, uns irgendwie überholt, dass wir dir dafür danken können, dass du wieder etwas Neues beginnst. dass du dem anderen Gelingen schenkst. Und so bete ich das, Herr, auch ganz bewusst. Schenke auch, dass uns andere wirklich überholen, dass wir lernen, demütig zu sein, damit wir lernen, auch den anderen höher zu achten als uns selbst. Amen.